Ich darf heute von meinem Lebensbericht erzählen. Helene hat mich gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe das näher gefunden, wenn ich dem Pastor ein Ehepaar darf, eine Möglichkeit geben, mit der Familie eine Auszeit zu nehmen. Und habe natürlich sofort zugesagt. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Gruß an euch beide. Habt eine gute Zeit. Ich habe dann aber schon kurz darauf gedacht, jetzt hast du aber schnell zugesagt. Also, jetzt hast du dich immer ein bisschen zurückgenommen und denkt, ja, da hast du eine Vergangenheit. Und eigentlich, wenn ich davon erzähle, weiss ich nicht, wie ihr mich nachher anschaut, wenn ihr mich in der Gang begegnet. Und ich habe da so einen kleinen Trick angewendet, dass das besser kommt, wenn wir uns wieder sehen. Ich zeige euch mal zuerst Kinderfotos von mir. Schaut mal, wie herzig. So, ganz links, da bin ich 2-jährig. Und dann hat es noch ein Foto vom Kindergarten, Unterstufe. Und ganz rechts ist dann ein Foto von der Mittelstufe. Also, das bin ich. Oder? Das müsst ihr euch merken. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, mein ganzes Leben, ich bin nicht von dieser Welt. Ja, ich bin zwar da, aber ich gehöre irgendwie nicht da an. Und das habe ich schon sehr früh zu spüren bekommen. Also am ersten Tag Kindergarten haben wir draußen gewartet, bis die Kindergärtnerin die Türen aufmacht. Bis die Türen aufgemacht haben, hat mich die Kinder da draußen sowas von geplagt. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ich bin völlig traurig, ich habe geweint, ich habe nicht gewusst, warum ich. In meinem Weltbild ist es nicht möglich gewesen, dass man einem anderen Mensch wehtut und gemein zu ihm ist. Und dass das noch Freude machen soll, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das war so, dass ich bin Sohn von einer holländischen Mutter und einem bayerischen Vater. Und ich bin in Winterthur Töss, also ein bisschen im Ghetto aufgewachsen. Wenn man so ein kleiner Pfüder ist, weiss man das aber nicht. Man findet das Töss einfach nur schön. Ja, das ist die eigene Heimat. Aber ich habe es dann schon Spüren bekommen. Ich habe viel Ausgrenzung erlebt und ich bin immer frustrierter und wütiger geworden mit all den Sachen, die man mir an den Kopf gerührt hat. Man hat mich geschlagen und alles Mögliche gemacht und bei mir hat sich Wut aufgestaut und irgendwie ist passiert, dass ich irgendwann so ein bisschen einen inneren Jähzorn bekommen habe. Und dann sind es 2 Buben gewesen, da bin ich gerade 9 gewesen, die sind immer von hinten hergerannt und haben mir voll einen Nackenklatscher gegeben. Und dann habe ich nur noch rot gesehen. Und ich bin dem Grossen, dem Klassenstärksten angerannt. Und ich habe ihn zu Boden gerührt und ich habe ihn fürchterbar verprügelt. Und das ganz Schlimme an dieser Geschichte ist, ich habe nachher nicht stundenlang geweint. Ich habe nicht verstanden, dass ich so ein schlechter Mensch geworden bin, dass ich so zu etwas fähig bin. Das hat mich richtig wehgetan. Und ja, heute habe ich eine andere Erkenntnis. Ich weiß, in der Schrift steht, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Aber für ein Kind, wo denn das eigentlich so erfahrt auf die Art, ist das sehr schwer gewesen. Ich habe mich immer wieder zusammengerissen und gesagt, nein, ich will nicht zuschlagen, ich will, dass das nie mehr passiert. Aber man hat mich immer weiter geplagt und das ist dann einmal, bin ich 11 gewesen. Da hat sich die ganze Klasse verschworen, die hat mich abgefangen nach der Schule, 24 Schülerinnen und Schüler. Sie hat mich gehebt und jeder hat mal zuschlagen. Das ist so das Hobby gewesen, im Winter durch die Össer, in den Anfang 70er Jahren. Und ich bin wieder so wütig geworden und ich habe mich immer wieder losgerissen und dann habe ich zugeschlagen und das hat dazu geführt, dass Mädchen schnell weg sind, später auch ein Grossteil der Buben. 3 haben es noch ein bisschen ausgekostet, mir weh zu tun, aber auch dort haben 2 gleich mal gesagt, oh, das wird mir zu wild, mir gönnt und der Letzte hat dann gefunden, koste das noch aus, ist mit seinen Knien auf meinen Arm, dass mich nicht verteidigen kann und hat mir fürchterlich weh gemacht. Wo die 2 dann aus der Sichtweite waren, habe ich ihn von mir oben runtergeholt und dann habe ich ihn verdroschen. Und das war so eine schreckliche Sache. Ich habe mindestens 20 Minuten ohne Unterlass auf ihn niedergeschlagen. Ich habe völlig Kontrollen über mich verloren. Und das hat wieder etwas gemacht. Der Bub ist über eine Woche nicht mehr in die Schule gekommen. Und als er wieder gekommen ist, hat man noch gesehen, was ich im Auto habe. Und ich habe nicht verstanden, dass ich das gewesen bin, weil ich eigentlich nicht so erzogen worden bin. Ich wäre eigentlich ein Sonnenschein gewesen, lieb, naiv, oder? Aber Ja, es hat etwas gemacht, es hat etwas verändert. Und wenn wir jetzt Fotos anschauen aus meiner Jugend, dann sieht man sofort, dass es nicht mehr ganz so herzig reinschaut. Das sind viele Verletzungen über Jahre, die da etwas in mir rein verändert haben. Und ich war dann in der ersten Sekte und da hat dann das weiter, ist dann das weitergegangen. Und ich habe mich da Buben geplagt und ich habe da mal einen so brutal verschlagen, dass er das ganze Gesicht zum Hämatom hatte. Und das hat mich jetzt fast in grosse Schwierigkeiten gebracht. Also der Vater von dem hat mich angezeigt und mein Vater hat mich aber dann wieder davor bewahrt, sodass dann die Anzeige zurückgezogen worden ist. Ich habe angefangen, Hass und Wut auf alles zu bekommen. Ich habe meinen Lehrer gehasst, ich habe einen Schüler von der Real gehasst und ich habe dann mal ein Messer mit in die Schule genommen und habe gedacht, ich mache jetzt da kurzen Prozess. Aber meine Mutter hat das gesehen und hat können die Lehrer warnen und die hat mich dann abgefangen und das Messer weggenommen. Und jetzt stellt euch vor, wenn das nicht passiert wäre, wenn ich diese Bewahrung nicht gehabt hätte, es wäre nicht mit Worten zu fassen gewesen, was ich dort gemacht hätte. Und ich habe die Schule gehasst, ich habe sie wirklich gehasst. Und es hat so zwei Lager gegeben bei den Lehrern. Die einen wollten unbedingt, dass ich in eine Sonderschule gehe. Und die anderen haben gesagt, das geht nicht, der ist zu intelligent. Die wollten, dass ich in die Kante gehe. Und ich habe nichts von beiden wollen. Ich wollte eigentlich nur in eine Lehre gehen, so schnell wie möglich die Schule hinter mir lassen. Und als ich 60 war, da habe ich schon Judo gemacht. Mit 15, als ich in die Lehre gegangen bin, habe ich mit Shotokan-Karate angefangen. Später Kyokushin-Kai-Full-Kontakt-Karate und Kickboxen. Es hat immer härter werden. In der Berufsschule dann ist dann der erste Versuch losgegangen, mich zu plagen. Das hat dazu geführt, dass ich einen Schüler im vierten Stock zum Fenster ausgesperrt habe, auf so ein schmales Simsli gestellt habe. Jetzt, ich bin Gott so dankbar für die Bewahrung, wenn der oben abgestürzt wäre, dann hätte ich ein Tötungsdelikt begangen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. In der heutigen Welt kann ich mir nicht mehr vorstellen, was in meinem Kopf innen abgegangen ist. Es war nur noch blinde Wut. Und ich habe dann am Wochenende habe ich mich sehr gerne geprügelt. Und dann ist mir es aber immer schlecht gegangen, nachdem ich wieder irgendeinen Mann verletzt habe. Und bin heim und haben mir dann mit Whisky Kante gegeben. Das war dann mein Gott, wo mir ein bisschen Ruhe hat wieder zurückgegeben. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Und immer auf der Suche nach einem Extremen habe ich gefunden, ich muss einen Job haben, wo ich zu den Härten gehöre. Und habe mich bei der Polizei beworben. Allerdings habe ich die Bewerbung gerade wieder retour bekommen, weil ich vorbestraft war. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also so schnell gebe ich nicht auf. Und ich habe die Bewerbung unter den Arm genommen und habe mich in Urania, im Haupthaus von der Polizei in Zürich, eingeschlichen und bin vordrungen bis zum Personalchef und habe ihm meine Unterlagen überreicht. Und der hat gefunden, dass er so einen kecken Bewerber hat er auch noch nie gesehen. Und das hat dazu geführt, dass sie tatsächlich meine Bewerbung jetzt angenommen haben und ich konnte an die Prüfung gehen. Und weil ich den Rekord im Polizeisporttest gemacht habe und noch die höchste Punktzahl in der Theorieprüfung, ist mir ja nichts anderes übrig geblieben, als sogar noch mich zu nehmen. Oder? Dann habe ich die Polizeischule gemacht und habe einfach immer Vollgas gegeben und ich wollte der grösste und beste und coolste Polizist werden, den es gibt. Ich wollte immer der Beste sein. Ich bin dann auch tatsächlich der jüngste Detektiv geworden, den die Stadtpolizei Zürich je gehabt hat, bei der Kriminalpolizei. Ich bin Personenfahnder geworden. Und ich habe mir einen Namen gemacht als unerbittlicher Jäger Verbrecher, den ich zur Strecke gebracht habe. Ich habe einen Rekord an Verhaftungen angebracht, was mir dann sogar noch eine Medaille gebracht hat. Oder? Ich habe schöne Medaillen bekommen von Stadtpolizei Zürich als der beste Fahnder ever. Aber es war so, dass ich einfach auch dort Grenzen nicht gekannt habe. Und ich habe dann einmal einen Verbrecher gejagt mit dem Auto mit 170 km in der Stunde quer durch die Stadt Zürich durch. Ich habe alles riskiert. Ich habe nur das Ziel gesehen, ich wollte, egal wie. Und das hat zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Der Täterfahrzeug ist in ein Taxi gefahren. Der Taxigast, eine Frau, ist ums Leben gekommen. Der Taxifahrer war querschnittgelähmt. Und das war der Tag, wo ich damit klarkommen musste, dass ich das verursacht habe. Ich hätte ihn gehen lassen, ziehen lassen und eine Fahndung aufziehen. Aber mein Ehrgeiz war grösser. Und das hat mir unglaublich schlechte Nächte eingebracht. Ich konnte seitdem nicht mehr schlafen. Ich hatte in der Nacht Panikattacken. Ich war immer in der Situation. Ich bin auch zweimal in eine Schiesserei geraten, in meiner Laufbahn bei der Polizei. Und bin auch schon wegen Amtsmissbrauch und Körperverletzung dann in ein Verfahren hier geraten, wo nicht ganz unbegründet war, wenn ich ehrlich bin. Und wie wenn das nicht genug wäre, habe ich das Gefühl, ich müsse noch weitermachen. Und ich habe dann weiter Grenzerfahrung gesucht, bin Winterthur in den Ausgang gegangen. Und ja, wie es halt so ist, wenn man im Ausgang geht, bin ich dann da an einem Amokschütze über den Weg gelaufen. Und ich kenne den auch, gell? Ich hatte ein Magnet für das, das ist unglaublich. Und ich sehe, wie er gerade die Waffen anlegt auf eine Gruppe Junge und ich komme auf die Jungen und schmeißt die zu Boden und in dem Moment schiesst er und die Kugel schlägt in die Hauswand rein, Zentimeter über unsere Köpfe hier. Und ich habe die Jungen dann in das Restaurant dort rein buxiert und nachher bin ich dann auf dem Amokschütze los, bin auf ihn zugerannt und habe ihn überwältigt und festgehalten. Bis dann die Polizei gekommen ist und den festgenommen hat. Und da ist etwas Komisches mit mir passiert. Ich habe doch tatsächlich gemeint, ich sei unbesiegbar. Ich habe gemeint, mir könne nichts mehr passieren. Ich habe auch gemeint, ich sei unsterblich. Also da schiesst einer auf mich und ich überwältige den und der hat nichts machen können. Und das hat so ein Gefühl gegeben von, ich kann es mit jedem und allen aufnehmen. Und das war sicher keine gute Idee gewesen. Und ich sage euch, es stimmt auch nicht. Das hat ganz viel Bewahrung gebraucht und der liebe Gott im Himmel hat viel, viel Arbeit mit mir gehabt. Ich habe ihn ganz schön beschäftigt. Und im Nachhinein bin ich ihm so dankbar gewesen. Ich habe so viele Situationen in meinem Leben gesehen, wo ich gedacht habe, da hat er mich wirklich gerettet. Denn der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, heisst es im Psalm 23. Und genau das war es. Er war schon mein Hirte, weil er mich ausgewählt hat, nicht weil ich ihn ausgewählt habe. Und weil er schon lange gewusst hat, dass er noch einen anderen Plan mit mir hat. Aber wer denkt, dass ich jetzt genug erlebt habe? Tja. Nein, ich habe dann auch noch gefunden, ich muss jetzt mir eine Harley Davidson kaufen und ich muss jetzt auch noch in ein harter Rocker werden und bin dann so in diesen Kreisen verkehrt, wo da die wildesten Rocker sind und habe dann versucht, bei einem MC Proud Tracks ein Member zu werden. In dieser Zeit habe ich es, da war es wirklich so, dass wir dann bei den Brautrecks bin ich ein- und ausgegangen und wir haben dann sind die starken Jungs gewesen, mit Kutten und Abzeichen. Aber die Hells Angels haben herausgefunden, dass es Polizisten im Club gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass sie unseren Club gewaltsam aufgelöst haben. Wir sind dann trotzdem zusammengeblieben und haben dann ohne Kutten uns so einen grossen Biker-Treffen durchgeprügelt und es war eigentlich keine schöne Zeit. Mein Leben hat bestanden aus Partyfeiern, Alkohol, Frauen, Schlägereien. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist es. Aber der Herr im Himmel, ich hatte das Gefühl, der hat dem Treiben nicht mehr zuschauen. Er hat gesagt, ja, das beende ich jetzt. Jetzt schicke ich jemanden vom Himmel oben runter und der schaut, dass der Bobby aufhört. Der hat einen Engel geschickt und der Engel hat auch einen Namen, das ist Vera, das ist meine liebe Frau, die immer noch bei mir ist. Danke Vera für das, das ist ein grosser Segen für mich. Sie war so eine richtige Rockerbrut. Ja, sie hatte so starke, wilde Kerle, hat sie gern gehabt. Sie hat geträumt von einem Bad Boy als Mann. Ich kann es euch nicht empfehlen, ich bin nicht immer gut zu einer. Und Aber Liebe ist geduldig und freundlich, heisst es im 1. Korinther 13, 4. Und das war meine Vera. Und sie hat etwas gemacht, was ich in meinem ganzen Leben so noch nie erfahren habe. Sie hat nicht mich bekämpft, sie hat nicht versucht, mich zu verändern. Und wo sie hat mich heiraten und dann habe ich gesagt, schau, das geht nicht, ich bin kein Mann zum Heiraten, das kannst du gerade vergessen. Und dann hat er, und dann hat sie gesagt, schau, das wäre mein grösster Kindheitstraum gewesen. Aber ich habe verstanden, dass das nie wird der Fall sein. Aber eins garantiere ich dir, Bobby, mich wirst du nicht mehr los. Und ich habe mir Mühe gegeben, aber sie hat recht behalten. Und sie ist immer noch an meiner Seite und sie hat so einen Veränderungsprozess in mir eingeleitet. Ich bin mir ganz sicher, die hat nicht ich mir ausgesucht, die hat mir der Herr ausgesucht. Und das ist, ja, bitte. Ich bin dann älter geworden, bin dann über 30 geworden und habe mich langsam Angst bekommen, dass ich, ja, dass ich ein bisschen den Boden verliere und dann kommen die Jüngeren, die sind stärker und die machen die dann fertig wieder. Und ich habe dann irgendwie nach dem Sinn vom Leben gesucht und ich habe es mit fernöstlichen Sachen probiert, aber das war alles eine Mogelpackung, das hat einfach nicht verhebt. Und dann habe ich mir überlegt, oder? So, die Christen sagen doch immer, sie hätten die Wahrheit, oder? Aber die weichgespülten Christen habe ich so überhaupt nicht mögen. Und ich habe gefunden, aber es wäre ja auch ganz daneben, wenn genau die Recht hätten und die kommen alles über nachher im Himmel. Oder? Und ich muss dann hinten anstehen, das habe ich denen nicht gegönnt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich frage die mal. So. Und dann bin ich mit der Harley und der Kutte bin ich durch Winterthur durchgefahren. Und habe alles versucht anzuhalten, was ein Christenfischer im Auto hatte. Ja, ich könnte es euch vorstellen, es hat nicht funktioniert. Sie sind mit erhöhter Geschwindigkeit davor gefahren. Ich habe wieder nur schlechte Launen bekommen. Ich habe da nicht so Verständnis dafür. Aber Gott hat gesagt, wer sucht, der findet. Und der will, dass ich suche zuerst mal, bevor ich finde. Und ich hatte auch so ein bisschen das erste Mal Internet daheim und habe gedacht, ich probiere das mal mit einer Internetsuche und bin dann auf eine Webseite gekommen von einer freien Christengemeinde und da hat so einen Christenfisch gedrüllt. Und ich dachte, da ist die Fischli-Sekte. Jetzt habe ich sie. Und dann habe ich gelesen, was die beschreiben, was für sie ein Gottesdienst ist, was ihr Glauben ist, was Lobpreis ist. Und ich bin so was von berührt gewesen, ihr glaubt da nicht. Ich bin sofort zu der Vera gegangen und habe gesagt, du Vera, wenn es einen Gott gibt, dann in dieser Kirche und kein anderer, dort innen ist er, da müssen wir hin. Das haben wir gemacht, wir sind am Wochenende dort hin, ich habe noch gesagt, komm, wir tun so, als würden wir immer dahin gehen, das merkt sowieso keiner. Ich mit meiner Kutten und Cowboy-Stiefel, oder, und den Tattoos. Da kommt einer, begrüßt uns, ah, ihr seid das erste Mal da. Und ich, oh Gott, was sind wir da geraten? Er hat gefragt, ob er uns begleiten kann. Und ich habe gesagt, ja, begleitet sie uns. Und wehe, da läuft was schief, dann können sie was erleben. Also ich bedrohe den lieben Mann noch. Ich nehme es vorweg, wir sind nachher noch gute Freunde geworden. Und dann gehen wir in den Gottesdienstsaal rein, so wie da. Und ich setze den Tier und dann fängt die Lobpreisband an zu spielen wie vorher. Die war schön, he? Die hat uns berührt, oder? Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe geweint. Der harte Kerl. Einfach Tränen sind geflossen. Und ich konnte es nicht aufheben. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Es hat einfach angefangen mit dem Lobpreis. Ich habe mich so geschämt, ja, dass ich dann so runter bin und die Hände vor das Gesicht und ich habe so das würde ich beten. Ich habe gedacht, das fällt nicht auf in der Kirche. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja wirklich mal mit Beten probieren. Und dann gesagt, Jesus, schau, ich habe gehört, ich habe zu dir beten und jetzt mache ich das und ich habe eine Frage. Wie vor kurzem ist dort mein Vater gestorben in meinen Armen und ich, der immer alles selber habe können regeln, habe das nicht können regeln, ist einfach gegangen. Und das hat mir so das Herz gebrochen und ich habe ihn gefragt, der Herr Jesus, was ist eigentlich der Sinn von dem Tod? Und dann ist die Lobpreis vorbei, sofort hören die Tränen auf und ich so, okay, abwischen und jetzt wieder so tun, als wäre nicht. Und dann ist der Pastor auf die Kanzel und hat dann gesagt, er hat sich gefreut auf die Predigt, das ist die beste, die er je vorbereitet hat. Aber der Heilige Geist hat ihm heute Morgen gesagt, er könne nicht das predigen. Darum muss er jetzt über den Sinn vom Tod predigen. Wow, ich kann euch sagen, ist mein ganzes Leben noch nie so etwas eingefahren. Nicht einmal die drei Schiessereien, in denen ich verwickelt war, hat mir so einen Stich ins Herz gegeben wie in dem Moment. Und das war so gewesen, wie in Jerusalem, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, das ist vollbracht und der Vorhang reißt und alle sehen das Heilige inne. Und ich habe wie ins Heilige inne gesehen in dem Moment. Ich habe Jesus gesehen und ich habe das Gefühl gehabt, ich kenne ihn schon. In- und auswendig. Ich habe plötzlich das Gefühl, ich kenne die ganze Bibel auswendig, obwohl ich sie noch nie gelesen habe. Und ich habe die absolute Erkenntnis gehabt und gesagt, Jesus, ich habe dich gefunden. Nein, er hat mich gefunden, aber ich habe gemeint, ich habe ihn gefunden in meiner Hochmut. Und ich habe gesagt, schau, jetzt habe ich es. Jetzt brauche ich nichts. Ich habe nur noch ein Bitte. Lass mich jetzt sterben, jetzt auf dem Stuhl in dieser Kirche, weil ich tot umgehe. Weil dann kann ich zu dir kommen und du sorgst für meine Frau, mein ungeborenes Kind, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, alles ist gut, nimm mich. Naja, er hat mich sterben lassen auf eine andere Art. Ich bin noch da, wie ihr seht. Aber der alte Mensch, der ist wirklich gestorben in mir. Und Vera ist dann eine Woche später, ist sie mir gefolgt und hat auch den Glauben angenommen und wir können miteinander den Glaubensweg gehen. Und das ist so ein Geschenk und so ein Segen. Sie muss ein Engel sein, es kann nicht anders. Und wo ich heimgekommen bin, da ist etwas Entscheidendes passiert. Ich bin heimgekommen und ich habe gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Es geht nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich. Ich habe den Job bei der Kripo gekündigt, ich bin auf Sinnsuche, ich habe daheim einen Vertrag für ein Haus im Rotlichtmilieu und wollte dort quasi Zuhälterarbeit machen. Ich habe den Vertrag angeschaut und ich habe ihn gerade verrissen. Ich sagte, das kann nicht mein Leben sein, das kann es nicht mehr. Ich habe meine Haare eingemottet, ich habe meine Cowboy-Stiefel abgezogen, meine Kutten habe ich abgelegt, im Keller da. Ich habe konservative, bittere Kleidung gesucht, habe sie nicht gefunden, habe müssen die Mikro posten. Damit ich einfach ein normaler Mensch sein kann und mich jetzt auf den Jesus ausrichten. Ja, und das war ja so, dass das ganz ein wichtiger Moment war im Leben, diese klare Umkehr. Weil Gott sagt ja in Ezekiel 36, 26, ich will dir einen neuen Geist und ein neues Herz geben. Das ist ein Angebot. Aber dann musst du es annehmen. Oder? Man muss das annehmen. Es lange, ich kann nicht sagen, du ein Stück von dem alten Herz behalte noch, aber ich nehme dein Neue ein bisschen dran an. Das funktioniert nicht. Es ist darum gegangen, wirklich loszulassen und mich zu entscheiden, jetzt habe ich ein neues Leben mit Jesus, vorher ein Leben ohne Jesus. Und das war ein wichtiger Moment. Und wir sind geprüft worden, weil kurz darauf die Vera war schon in Erwartung, haben wir Meldung bekommen, dass unser Sohn Roy mit dem komplexesten Herzfehler von ganz Europa wird auf die Welt kommen. Allerdings sind sie davon ausgegangen, er wird kaum lebensfähig sein. 2-3 Tage wird er höchstens leben, wenn er auf die Welt kommt überhaupt. Und wir haben uns entschlossen, es gibt nur einen Weg noch, 100% mit Jesus. 100%. Und wir haben ganz viel erlebt mit ihm. Zeit reicht nicht aus, das zu erzählen, aber in der dritten Herzoperation. Wir haben schon ein paar Mal müssen kämpfen, um sein Überleben. Wir haben schon ein paar Mal müssen viel im Gebet sein und Gottes Wirken erwartet. Nach der dritten Operation, die hat riesige Komplikationen gegeben. Er hat 11 Stunden Herz-OP gehabt und er hat Entzündungen gemacht im Körper. 6 Tage später ist er am Sterben gelegen. Er hat noch 34% Sauerstoff gehabt. Also ich glaube, wir würden uns nicht mehr erheben, wenn wir 34% Sauerstoff haben. Er war auf die Dunse mit Wasser, Lungen voll mit Wasser, das Herz war ein riesiges Hämatom. Und sie haben gesagt, sofort Abschied nehmen. Aber die Vera hat gefastet, das berühmte Fastengebet. Und sie ist Gott sehr nahe und sie hat gesagt, Gott hat gesagt, er hat schon geheilt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sind diese weltlichen Geräte einfach nicht in der Lage, ein göttliches Wunder zu erkennen. Und ich gehe auf die Knie. Und dann sehen da rechts aussen, sehen da vielleicht noch, ich weiss nicht, wie gut man es sieht, so Geräte, ja. Und ich bin vor denen auf die Knie und habe dann gebetet, dass die mögen doch das Wunder von Gott erkennen. Und die haben einfach gepfiffen, wie verrückt. Und es ist immer jemand gekommen, ein Knöpfchen drücken. 30 Minuten später habe ich es gewagt, wieder raufzuschauen. Und ich sehe, dass der Roy 93% Sauerstoff im Körper hat. Wohlgemerkt, das hat er im ganzen Leben noch nie gehabt. Das höchste war 75. Und der ist dann dort, das Wasser war nicht mehr im Körper drin. Auch in der Lunge hat man kein Wasser mehr gefunden. Das Hämatom ist weg gewesen in 30 Minuten. Er ist aufgehockt und sagt, Mama, Durst. Er ist heute hier mit uns und er ist 26 heute. Und, ja. Es war für mich unfassbar gewesen. Vorher so ein Leben in einer ganz anderen Welt, mit ganz anderen Ideologien. Und jetzt einfach nur in der Gnade Gottes unterwegs zu sein, das hat so viel ausgemacht. Es hat dann noch einiges in meinem Leben so ein bisschen verändert gehabt. Ich bin dann auch zurückgerufen worden in die Rockerszene. Ich habe mich dort recht gewehrt dagegen, dass ich wieder in die Rockerszene gegangen bin. Wir sehen jetzt gerade noch Bildchen da von dieser Zeit. Und es war so gewesen, dass ich nicht wollte. Ich habe mich gewehrt, aber Gott ist stärker, glaubt mir. Wenn er einen Plan hat, dann wird das so passieren. Und wir sind dann in ganz Europa mit den Harleys unterwegs gewesen. Wir waren ein christlicher Rockerclub, ein christlicher MC. Und wir sind im Gefängnis in Albanien gewesen und haben den Menschen geholfen. Wir haben das Evangelium verkündet. Wir haben Gottesdienste gemacht bei den wildesten und gefährlichsten Gängen von ganz Europa. Abdankungen, so, aber auch Hochzeiten, Kindersegnungen haben wir gemacht und wir haben überall Biker-Bibeln verteilt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das haben wir auf dem Herzen gehabt, das zu machen. Und einmal bin ich beauftragt worden, in Wien einen christlichen Rockclub zu gründen und ich wollte euch die Geschichte kurz erzählen, um zu zeigen, es ist nachher nicht einfach alles nur herzig und schön und einfach gewesen. Auch dort sind wir herausgefordert worden und dann sind die Iron Bloods MC auf uns zugekommen, weil ich ihnen mitteilt habe, dass wir einen Club gründen in Wien und der hat uns, dann sind sie zweiter gekommen und hinterher sind noch etwa 20 mit Baseballschlägern gestanden und der eine nimmt Pistolen führen und heben sie mir an und sagt, los, wir stellen dir jetzt ein paar Fragen und bei der falschen Antwort, da schiesse ich dich über den Haufen. Und ich habe zu ihm gesagt, ja gut, das ist ein Deal, machen wir das so. Das war gar nicht so despektierlich gemeint. Ich hatte es einfach im Herzen gehabt. Wo der Herr ist, da ist keine Furcht, oder? Wir lesen in Jesaja, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich habe seine Gegenwart gespürt. Ich habe gesagt, wenn ich mich auf Jesus berufe, muss ich keine Angst haben. Und die haben Fragen gestellt, ich habe über Jesus erzählt. Und am Schluss sind wir uns in den Armen gelegen. Der mich bedroht hat mit der Pistole. Der mich bedroht hat mit der Pistole, habe ich die Bibel geschenkt und hat gesagt, ich habe noch nie so ein schönes Geschenk gehabt. Der hat Pipi in den Augen gehabt. Und das ist so etwas Wunderbares gewesen. Am Schluss sind wir der erste Club in ganz Europa und der einzige, der hat dürfen in Wien, außer die Hells Angels und die Iron Bloods, eine Kutte tragen mit Abzeichen. Das war ein Segen gewesen. Wir konnten dort den Pflock einschlagen und auch sagen, jetzt ist Jesus dort auch angekommen in dieser Szene in Österreich. Ich habe Theologie studiert nachher und nach dem Theologiestudium dann bin ich von Gott in die Volksschule geführt worden. Ich habe dort verschiedene Ausbildungen gemacht, also mal an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, dass ich überhaupt dann können unterrichten konnte, bin Sekundarschullehrer geworden. Dann habe ich noch kirchliche Sozialarbeit studiert. Ich bin später noch an der HFH, der Hochschule für Heilpädagogik, gewesen. Und an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen habe ich noch die Schulleiterausbildung gemacht. Und ich habe mich so ins Herz bekommen für die Kinder und die Jugendlichen und dass die doch einen guten Weg gehen, dass die lernen können und nicht meinen Weg gehen. Das ist mein grosser Herzensanliegen geworden. Und ich habe mich über die Jahre hinweg zu einer sehr gefragten Fachperson im Schwerpunkt Lernen und Verhalten entwickeln. Und ich bin heute noch Referent und Berater an der Schule. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich war das Problemkind der Schule gewesen und darf jetzt den Schulenberater. Ich habe sogar einen kantonalen Auftrag für das. Also das gibt es doch auch noch bei Gott, so etwas, oder? Also, es ist unfassbar, was Gott mit mir hat gemacht. Heute bin ich Institutionsleiter von einem Sonderschulheim. Ich hätte ja in die Sonderschule. Also vom Sonderschüler zum Sonderschulleiter. Auf diese Idee musst du auch zuerst mal kommen, oder? Ich meine, wer stellt so einen ein? Da muss was passiert sein. Nichts von dem, was ich gewesen bin, all diese Gewalt, diese Hässlichkeiten in meinem Leben, diese Wut und Hass, den ich in mir hatte, der kann nicht mehr in mir existieren. Ich habe ein neues Herz bekommen. Weil sonst kann ich den Job nicht machen. Es geht nicht. Und auch heute noch bin ich sehr, sehr gefragt. Und wir haben mit der, ich arbeite im evangelischen Schulheim Langhalden in Abtwil, St. Gallen. Und wir haben ein neues System entwickelt, ein stärkenorientiertes System, wo die Kinder wirklich ermutigen, für sich zu gehen, ihre Stärken kennenzulernen. Und das hat Erfolg. Und wir haben regelmäßig Vorträge bei uns. Lehrer, Schulleiter kommen, Eltern kommen Beratung holen. Und das immer noch von mir. Ich bin so dankbar, so unendlich dankbar, was Gott gemacht hat und was er in meinem Leben verändert hat. Ich habe mir öfter überlegt, wie mein Leben ausgegangen wäre, oder? Ich bin, glaube ich, ein paar Mal am Tod näher gewesen als am Leben. Und, und ich weiss nicht, was ich hätte können heute erzählen können, wenn Gott nicht so massiv eingegriffen hätte. Und als ich das vorbereitet habe, da habe ich die ganze Zeit nur Dank, Dank, Dank und nochmal Dank in meinem Herzen gespürt. Heute bin ich nicht mehr Pastor bei der Rocker, heute bin ich Pastor bei Scooter Church. Wir fahren jetzt Scooters. Wir fahren jetzt ganz demütig mit Roller, mit Vespas. So. Und wir machen das Gleiche, wir verkünden das Evangelium, wir bieten Gottesdienste an. Wir haben im Frühling hier einen dürfen machen zum Seasons Opening. Zusammen mit dem Uwe Knopf haben wir das können organisieren. Das ist so schön gewesen. Und früher noch, wenn ich einmal das Evangelium predigt habe mit der Rockerkutte, dann war es so gewesen, dass die Leute aber Angst hatten von mir. Aber wenn ich mit der Vespa komme, hat niemand Angst vor mir. Ich werde belächelt. Aber schaut, auch Jesus ist mit dem Eseli auf Jerusalem eingeritten und nicht mit dem Araberpferd, oder? Also die Demut lohnt sich und das sagt einfach etwas darüber aus, dass ich nicht mehr das Herz habe, das ich damals hatte, das geformt worden ist. Oder? Es ist wirklich ein neues Herz und ich habe einen neuen Geist bekommen. Und jetzt komme ich an einen wichtigen Punkt, oder? Gott kann aus allem noch etwas Gutes schaffen, sogar aus mir. Ja, sogar aus mir hat er noch etwas Funktionierendes können schaffen. Er kann Leben verändern und er kann auch dein Leben verändern. Und ich sage euch, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Wenn man umkehrt, dann empfehle ich, soll man 180 Grad umkehren. Wisst, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man 120 Grad umkehrt, das ist einfach so zu wenig. Oder? Sogar 179 Grad ist noch zu wenig. Es ist so, dass man ganz umkehren soll. Man muss umkehren und loslassen von dem, was man früher hatte. Ich habe mir so eine Berechnung gemacht. Ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt heute ein bisschen mehr wissenschaftlich unterwegs im Vergleich zu früher. Und ich habe einmal berechnet, wenn man jetzt um 1% zu wenig umkehrt, so, und 1000 Kilometer in eine Richtung geht, dann verfehlt man das Ziel um 17,45 Kilometer. Jetzt, das ist 1%. Jetzt stell dir vor, wir machen 10%, die ich noch bewahre aus meinem alten Leben, dann sind es 174,5 Kilometer, wo ich am Ziel vorbeischiesse. Ich weiss nicht, wie weit Gott physisch von uns weg ist. Aber ich weiss, es lohnt sich nicht, auch nur 1% abzuweichen. Das weiss ich mit absoluter Sicherheit. Denn das Angebot von Gott ist, ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Das ist ein Angebot an uns alle gerichtet. Das will er uns geben. Nehmt das, heisst das. Aber man muss es nehmen. Aber wie kann ich das Geschenk entgegennehmen, ja, wenn ich da vorne überkomme, wenn ich in diese Richtung wandle? Das funktioniert nicht. Und darum ist es mir ein Herzensanliegen. Es ist Gott, der will einen neuen Geist geben und ein neues Herz. Und ja, ich verstehe, wenn du da innen sitzt und sagst, ja gut, aber so einen bösen, fiesen Schläger wie du bin ich nie gewesen. Und so schlimme Dinge wie du habe ich nie gemacht. Ja, das glaube ich dir sofort. Aber wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Ich wollte es euch sagen. Ich habe das gemacht, nur aus einem Grund. Es sollte meine Sicherheit sein, dass mir nichts mehr passiert. Wenn ich der Stärkste und Brutalste bin, dann kann mir nichts mehr passieren. Dann kann mich keiner mehr fertig machen. Früher hat mich niemand wollen, aber in dieser Zeit, als ich so war, hat jeder mein Freund sein. Besser mein Freund als mein Feind, oder? Das war eine Sicherheit. Nichts anders als eine Sicherheit. Und jetzt frage ich euch heute Morgen, was ist deine Sicherheit? Welche Sicherheit kannst du nicht so leicht loslassen? Überleg mal, was würde passieren, wenn du am Montag zur Arbeit gehst und der Chef sagt, ich muss dich entlassen, du hast keine Stelle mehr? Was würde passieren, wenn du dein Haus nicht mehr hättest oder deine Wohnung? All das, was dir Sicherheit gibt, deine Familie, deine Pläne, deine Ideen, all das, was du in deinem Leben machst, was dir Sicherheit gibt, deine Versicherung. Schweizer haben Versicherungen. Stell dir mal vor, ganz ernsthaft, die Krankenkasse meldet sich jetzt bei dir und sagt, ich versichere dich nicht mehr. Und auch keine andere Krankenkasse in der Schweiz. Was macht das mit dir? Kriegst du Angst? Wirst du unsicher? Das ist menschlich. Das ist absolut menschlich. Aber ich sage dir, dann leg das auch noch ab. Dann sag dem Herr, du kannst meine Krankenkasse haben, du kannst alles haben, wenn es dir gefällt, weil an deiner Gnade allein genügt mir. Das ist es, was er meint. Wenn du kannst ganz loslassen, wenn du nicht mehr willst, ja, wenn du ein Rocker gewesen bist und dann bittere Kleidung musst suchen in der Migros, das ist der Moment, wo du erkennst, ich kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Und wenn du jetzt merkst, du bist schon lange im Glauben, aber da ist noch etwas, was ich auch immer ein bisschen behalten habe, dann ist heute ein guter Moment, um das abzulegen. Komm vor das Kreuz, komm go beten und leg es bei Jesus ab. Und dort kannst du es liegen lassen, musst du es nicht mehr mitnehmen. Oder es hat wunderbare Beter bei uns, die mit dir beten und alles nochmal darfst hinlegen, egal wie lange du im Glauben bist. Und wenn du noch nie die Umkehr gemacht hast, genau so, wie ich es dir jetzt heute Morgen erzählen wie es in meinem Leben war, dann ist das der Moment, um das heute machen, da vorzukommen und zu Beten gehen, wo mit dir ins Gebetsgezelt gehen und dann sagst du zu dem Herrn, lass mich sterben. Ich möchte ganz bei dir sein und ich möchte um 180 Grad mich umdrehen und ich möchte das alles auch haben und ich möchte mich nur noch auf dich verlassen und nicht mehr auf meine eigene Stärke. Und dann wirst du ein neues Herz bekommen und einen neuen Geist. Und ich sage dir, der lohnt sich. Da wird sogar ein Sonderschüler, ein Sonderschulleiter am Schluss. Und das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr zugehört habt. Und nutzt die Gelegenheit, also gerade der, der es vielleicht noch nie gemacht hat, möchte ich nochmal sagen, heute ist der beste Tag, um sich zu Jesus Christus zu bekehren. Es ist kein Witz, es ist der beste Tag. Weil der heutige Tag hat etwas, was kein anderer Tag hat. ihr wisst, dass es den Tag existiert. Ob der Tag morgen existiert, wisst ihr nicht. Aber heute wisst ihr das. Also nehmt den Tag und trefft den Jesus Christus und bittet ihn in euer Leben hinein. Und jetzt möchte ich noch beten für euch. Heiliger Vater im Himmel, das Zeugnis, das ich geben durfte und die Predigt, die ich heute Morgen halten durfte, zeugt nicht nur von einem guten Leben und man hat gesehen, was, auf was für schlechte Wege dass es mich geführt hat, Herr. Aber von ganzem Herzen möchte ich dir vollen Dank sagen, du hast mich da geführt und du hast dein Wort gehalten und ich habe einen neuen Geist, ein neues Herz bekommen. Und es ist mir ein Anliegen, dass alle, die da drin sind, dürfen immer ein erneuertes Herz und mit einem neuen Geist da wandeln. Und ich habe ein grosses Anliegen, dass du alle diese Herzen jetzt anrührst, die nochmal vor dir kommen und jetzt nochmal etwas dürfen vor dir ablegen. Es ist so ein wunderbarer Tag, es ist kurz nach Uffert und es ist ein der Moment, wo man einfach dir alles nochmal herlegen darf und du wieder einen Geist und ein Herz darfst erneuern am heutigen Morgen. Und so segne ich auch die Gemeinde in deinem heiligen Namen. Amen.